Schlagen wir auf 1. Mose 9, Vers 13 und 14. 1. Mose 9, Vers 13 und 14. Ich habe nochmals einen Abschnitt herausgesucht, weil ich Ihnen ja seit einigen Sonntagen solche Kostbarkeiten zeigen will, besonders im Alten Testament. Und die Bibelkenner, die haben das ja schon lange geschmeckt, dass da viel, viel drinsteht, mit dem sie ein Leben lang nicht fertig werden. Und das ist wichtig, am Erntedanktag uns daran zu erinnern, dass über die Welt einmal eine christliche Katastrophe hinwegging. Das sind keine kindischen Märchen, sondern das ist wahr. Eine Generation, die den Zweiten Weltkrieg erlebt hat und die auch weiß, wie heute natürlich Menschen Welt zerstören können durch Ausbeutung, denen ist das alles nicht fremd und kein Märchen, dass es Gott reut, dass er Menschen geschaffen hat. Ich bin immer noch überzeugt, dass auch auf die ganzen modernen ideologischen Herausforderungen die Bibel allein die weisende Antwort geben kann. Und dann überlebt ja Noah durch Gottes Bewahrung in der Arche und er tritt heraus auf dieses Land mit den Tieren. Und dann kündigt ihm Gott an, dass er diese Erde jetzt in dieser zerrissenen Gestalt erhält. Sintflutsgeschädigt, mit bösen Menschen und doch bewahrt unter Gottes Geduld. Und alles, was in den Kapiteln danach steht, steht unter diesem großen Vorzeichen, kann nur von daher begriffen werden. Wer wissen will, was Natur ist, der muss Bibel lesen. Meinen Bogen habe ich in die Wolken gesetzt, sagt der ewige Gott. Der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Und wenn es kommt, dass ich Wetterwolken über die Erde führe, so soll man meinen Bogen sehen in den Wolken. Herr, segne dein Wort an unser aller Herzen. Amen. Liebe Gemeinde, das ist natürlich ein großes Fest. Und ich wollte, dass Sie schon heute Morgen beim Aufstehen fröhlich gesungen haben, in der Dankbarkeit über so vielem, was Gott in Ihrem Leben getan hat. Ja, wir sind vergessliche Leute. Meist entschwindet uns das ganz rasch wieder, wie viel große und überwältigende Erfahrungen mit Gott wir gemacht haben. Und ich freue mich auch daran, dass die Menschen heute in unseren Tagen wieder mehr Verständnis und Liebe zur Natur entwickeln. Ist doch schön, wenn die Menschen nicht nur in Asphalt und Beton denken, sondern wenn sie etwas wieder sehen von den Schönheiten, die Gott geschaffen hat. Wenn sie sich freuen können an der wunderbaren Schöpfung Gottes in unserer Welt. Ich meine, das ist alles erst ein ganz kleiner und geringer Anfang. Wir müssen das wieder ganz neu lernen, überhaupt Augen zu bekommen für die vielfältigen Wunder Gottes in seiner Schöpfung. Mir war das als Kind sehr eindrücklich geworden, als wir im Sommer 1945 in das zerstörte Stuttgart zurückgekehrt sind. War damals 7 Jahre alt. Die vielen Ruinen, die unbeschreiblichen Trümmerberge und was für uns Kinder besonders schlimm war, es war kein Platz zum Spielen da. Hungrig war man. Und dann haben wir im Frühjahr 1946 den vielen Dreck, der da lag, zusammengescharrt mit unseren Kinderschäufelchen. Und haben die Backsteine abgekratzt und haben uns einen Garten in den Ruinen angelegt. Und das überwältigende Erlebnis, das ich als Kind mit 7 Jahren hatte, wie aus dem Trümmern
war bloß schlichte Kressewuchs.
Vielleicht noch eine zarte Blume mit einer Blüte dran. Aber so etwas Schönes habe ich seitdem wahrscheinlich nie mehr erlebt. Diese Freude, immer nach der Schule, der erste Weg zu diesem Trümmergärtchen. Es war nur Dreck, aber dass daraus etwas wachsen kann, ein Hoffnungszeichen. Und vielleicht merken wir das erst wieder, wo heute wir misstrauisch geworden sind gegenüber so manchen Heilsplänen von Menschen, die die Welt erneuern und beglücken wollen. Das Größte ist immer noch das, was Gott wachsen lässt. Aber jetzt mein erster Punkt. Wir müssen hinter die Gaben sehen. Wir müssen hinter die Gaben sehen. Also jetzt müssen Sie immer merken, wie ich versuche, ein paar Schritte zu gehen mit Ihnen in Gedanken. Ich habe ja angefangen und gesagt, wir müssen ganz neu lernen, uns zu freuen an den schönen Dingen, die Gott geschaffen hat. Ich wollte mit Ihnen durch die Wälder streifen, wollte Ihnen zeigen in Details, wie wunderbar das alles ist. Und doch, es gibt ja heute viele Menschen, die ihren Spaziergang durch die Wälder machen, die auf das Zwitschern der Vögel lauschen, selig und beglückt, die das Rauschen der Blätter hören und denen wir sagen müssen, aber ihr müsst hinter die Natur sehen. Die Natur allein ist das Höchste noch nicht, obwohl es so wunderbar und schön ist. Beglückend wird es für uns ja erst, wenn wir hinter der Natur den lebendigen Gott sehen, der unser ewiger Vater sein will. Wer kann das begreifen? Wer kann denn das verstehen? Ich halte es aber doch für nötig, da ein paar Bemerkungen dazu zu sagen, weil in unseren Tagen, meine ich, wieder wie zu allen Seiten die Gefahr der Naturvergötzung vor uns steht. Auf der einen Seite der Missbrauch, der technische, manipulierte Missbrauch der Natur und auf der anderen Seite gleich wieder fällt man vom Pferd mit dem Missbrauch der Vergötzung der Natur, so wie es im alten Heidentum schon geschah, diese Anbetung. Alles, was grün ist, muss doch göttlich sein. Wir Christen sollten auch in die große Diskussion um das Naturverständnis in unseren Tagen das vielleicht beibringen, dass wir immer wieder daran erinnern, dass die Natur nicht vollkommen ist. Sie ist auch nicht göttlich, sie trägt nur die Spuren des göttlichen Schöpfers an sich. Das ist schon schön, unbeschreiblich schön. Aber wir sehen ja auch, wie die Natur leidet und seufzt. Warum wird das heute so oft verschwiegen? Da unten in der Wilhelma, wie die Seenelke die kleinen Fischlein greift und festhält und sie umkommen lässt unter ihrem Griff. Unbarmherzig und hart. Ist das ihr Gottesbild? Ist das Gott, ihr Gotteserleben der Natur? Wie die Fliege, die ja nur ihre kurze Zeit leben will, ins Netz der Spinne gerät und sich versucht zu befreien. Und dann kommt die Spinne und saugt dieses wehrlose Tierlein aus. Die Natur seufzt und leidet, davon redet der Apostel Paulus. Und sie hat auf unseres Leibes Erlösung. Diese Natur ist nicht im paradiesischen Urzustand, sondern sie ist mit hineingerissen in diese Empörung des Menschen wider Gott. Und darum ist so wichtig, dass wir als Christen heute helfen zum rechten Naturverständnis. Dass wir wegführen von einer Naturvergötzung, bei aller Liebe zu dem Schönen, das wir sehen. Könnte die Beispiele beliebig vermehren, wenn Sie mal zugeschaut haben, wie eine Katze ein Nest mit jungen Vögeln ausgeraubt hat. Und sehen Sie die Natur mitleidend und erschüttert und betroffen. Und genau das ist doch wichtig, was hier in diesen ersten Blättern der Bibel erzählt wird, dass durch diesen Aufruhr des Menschen, durch sein Nein gegen Gott, es Gott reut, dass er Menschen geschaffen hat. Es ist fast wie wenn man etwas spürt von einer Verzweiflung Gottes, die über dieser Natur liegt. Und was dringt denn da in die Schöpfung ein? Da wird so gerne am grünen Tisch darüber diskutiert, warum denn Gott die Welt so unvollkommen geschaffen hat. Gott hat die Welt nicht unvollkommen geschaffen, sondern was von Anfang der Schöpfung als Versuchung daliegt, das ist der Einbruch des Chaos. Das, was am Anfang der Schöpfung dasteht, diese Welt wüst und leer, das wählt der Mensch, der von Gott weggeht. Und das kommt wieder als große Versuchung in diese Welt herein. Und mit der Sünde des Menschen gibt es in dieser Natur plötzlich wieder Zerstörung. Da gibt es Sinnloses, überhaupt nicht Begreifbares. Da gibt es Chaos. Und wenn Sie ein wenig aufmerksam Zeitung lesen, dann sind das doch genau die Fragen, die Ihnen begegnen. Warum bricht da ein Vulkan aus, diese ganze Energie, die verschleudert? Und die Lava ergießt sich und begräbt Leben unter sich. Warum sind da Erdbeben? Warum sind da Katastrophen? Und genau das beantwortet Gott dem Noah. Der Noah steht da am Opferaltar. Und das ist die einzige Lage, wie man in dieser Welt stehen kann vor Gott. Im Wissen, mein Herz ist böse, und er opfert für Gott ein Tier. Das ist ja nur ein Sinnbild. Ich kann mein Leben vor Gott nicht lösen. Ich bin vor Gott nicht gerecht. Mein Leben ist voller Falschheit. Und dann sagt ihm Gott, du Noah, du darfst leben aufgrund meiner Güte, aufgrund meiner Gnade. Und so erhält Gott die Welt in diesem Zwiespalt zwischen Gnade und Chaos. Es ist keine paradiesische Welt. Es ist eine Welt, in der man das Chaos spürt und man manchmal fragt, trudelt die Welt nicht steuerungslos durch das All? Nein, sie ist gehalten von der Güte Gottes. Es kommt der Tag, wo einmal Sonne und Mond ihren Schein verlieren werden, so hat Jesus angekündigt, wo das Chaos kommt am jüngsten Tag. Aber solange wird diese Welt in ihrem Widerspruch erhalten durch Gottes Güte, durch Gottes Geduld, es soll nicht aufhören, Sommer und Winter. Manchem Winter hat man schon Angst, es werde kein Sommer mehr. Und dann hat Gott das Maß der Kälte bestimmt, Frost und Hitze, Tag und Nacht. Und selbst über dem rissigen Boden der afrikanischen Dürreländer lässt Gott wieder regnen, bis hin an die Grenze und manchmal bis weit darüber hinaus. Wie wir verstehen, warum muss denn die Welt so leiden? Damit ein Noah am Altar steht und weiß, dass es ein Wunder ist zu leben. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir heute Erntedankfest feiern, ich will nicht die volltönenden Worte, die bringen die Heiden auch am Baalsaltar dar, wo sie sagen, lieber Gott, vielen Dank, es hat gut geschmeckt und auf Wiedersehen. Wir wollen Gott nicht danken als dem Schöpfer der Gaben und damit ist es fertig. Das weiß die Fruchtbarkeitsreligion genauso. Der Gott, der in der Bibel zu uns redet, zeigt uns vielmehr vom Geheimnis unserer Schuld. Und dennoch beschenkt er uns. Und dann ist jeder einzelne Rettich und jeder Kopfsalat, der auf meinem Tisch liegt, ein Wunder der Geduld Gottes. Jeder Atemzug, den ich noch tun darf, unbegreiflich, dass Gott mich noch leben lässt bis heute. Wir müssen hinter die Natur sehen, hinter die Gaben, das war mein erster Punkt. Sieh auf die Geduld Gottes und bei ihm ist die Quelle des Lebens. Es gibt da ja heute bei vielen Menschen dieses verrückte Bild, als ob die Natur ein Automat wäre, aus dem das Leben sich selbst entwickle. Das ist ein verrückter und gar nicht fassbarer Glaube. Woher soll denn das kommen? Das Leben, das sich selber immer wieder Leben schafft. Und warum denn dann diese Sorge? Wenn das Leben sich selbst immer weiter entwickle, aus sich selbst heraus, dann kann man doch unbesorgt sein, auch in der dunklen Zukunft. Das Leben wird siegen. Nein, nein, die Menschen wissen genau, diese Schöpfung ist eine ganz bedrohte. Und die Evolution hat keine Kraft gegen Atomkraftentladung und gegen Gift und Zerstörung. Es hängt nur an der Geduld Gottes. Ob er diese Welt bewahrt, auch in aller menschlicher Torheit. Und wir reden heute nicht über irgendwelche Menschen, die die Welt zerstören. Wir reden über das Menschenherz, das da in uns drinsteckt und das böse ist von Jugend an. Mein zweiter Punkt, da ziehen dunkle Wolken über die Erde. Das war mir einmal wichtig, am Erntedanktag auch zu sagen. Da heißt es, und wenn es kommt, dass ich Wetterwolken über die Erde führe. Es kommt so, dass Wetterwolken über die Welt ziehen. Kennen Sie diese Wetterwolken? Es hat mich sehr berührt, wie ich diese Bilder sah, wie in Medellin in Kolumbien dieser Hügel zusammengestürzt ist. Vor kurzem war ich dort. Hab dort eine theologische Schule besucht. Oder wer in den Schweizer Alpen ist und dieses schreckliche Hochwasser erlebt hat. Die vielen Wetterwolken, die über unsere Welt hinweggehen, Krieg und Kriegsgeschrei. Aber von was muss ich denn reden? Wie viele hören heute Nachmittag diese Kassette im Krankenbett? Und die wissen, was Wetterwolken sind. Unsere Trauernden, die sagen, ich habe gemeint, ich könnte dieses Jahr noch mit meinem Mann feiern. Gott hat ihn weggenommen. Wenn es kommt, dass ich Wetterwolken über die Erde führe, unser Gott führt Wetterwolken daher. Er ist nicht der Zerstörer, aber er öffnet die Tür und er lässt sie eintreten in unser Leben. Ich möchte noch einmal ganz klar sagen, Gott ist nicht der Tod. Gott sagt Nein zum Sterben, und doch öffnet er diesen Mächten die Tür. Diese Chaosmächte dürfen eindringen. Und der Tod ist nichts weiter als etwas von dieser Chaosmacht. Genauso wie der Streit und alles, was durch unsere Sünde ins Leben tritt. Wenn es kommt, dass ich Wetterwolken über die Erde führe, ja, unsere Kranken, die können sich nicht freuen am Leib. Die denken daran, wie das einmal war, wie man ein Sonntagessen genossen hat und dann schmeckt es nicht mehr. Dann schiebt man den Teller mit dem kleinen bisschen Schonkost auf die Seite, es geht nicht mehr. Und obwohl man sich früher gefreut hat, wenn die Körperzellen wachsen, so weiß man jetzt, wie das ist, wenn die Zellen wuchern, dass Krebszellen sind oder Tumorzellen. Wenn dann plötzlich die ganze Schöpfung durcheinander ist, wenn es kommt, dass ich Wetterwolken über die Erde führe, es ist kein Zufall, dass das passiert, sondern er, der ewige Gott, macht das. Das muss ich Ihnen heute am Erntedanktag sagen. Und keiner ist von diesem Dank und von diesem Lob ausgeschlossen, auch die nicht, die sie auf Sterben rüsten. Denn das gehört mit dazu, zu diesem Zwischenzustand, in dem unsere Schöpfung lebt, mit den Chaosmächten zu leben. Zu danken für jeden Tag und jede Gabe, die Gott uns schenkt. Es ist ein Wunder, so wie jenes Kressepflänzlein aus dem Trümmergrundstück gesprossen ist. So ist heute jeder Bissen Brot in dieser Welt des Unrechts und der Gewalt ein Wunder. Jeden Tag Frieden, den wir genießen, können wir nur dankend aus der Hand Gottes nehmen. Und wenn es kommt, dass ich Wetterwolken über die Erde führe und es blitzt und es donnert über unserem Haupt, dann kommt er, der Herr. Dann setzt er seinen Bogen in die Wolken und er leuchtet am allerschönsten in den dunkelsten Wetterwolken. Man kann diesen Bogen Gottes nur sehen in den Gewitterwolken. Man kann ihn nicht sehen im blauen Himmel und nicht, wenn die Sonne scheint, ohne dass Wolken dort sind. Man kann ihn nur in den Wetterwolken sehen. Und darum habe ich mit Bedacht am Anfang des Gottesdienstes gesagt, wahrscheinlich sitzt überhaupt niemand hier, der nicht viel Not zum Herrn getrieben hat und der nicht darüber suchend und fragend geworden ist und der sich nicht mehr genügen lässt, wie die Heiden. Ich habe doch satt und lebe. Und er fragt, was soll denn werden mit meinem brüchigen Leib? Und wenn es kommt, dass ich Wetterwolken über die Erde führe, so soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und dir, der Bogen. Dann soll man meinen Bogen sehen in den Wolken. Und das heißt doch ganz einfach, dass nicht die Gaben, die Gott schenkt, das Entscheidende sind, sondern er. Und dass ich sein Kind sein darf. Und dass ich selbst wachen Sinnes durchgehen darf durch die Wetterwolken, durch die Erschütterungen, die mich treffen. Und dass ich sage, Welt, du bist uns zu klein. Wir gehen durch Jesu Leiden hin in die Ewigkeit und es soll nur Jesus sein. Die vielen Gaben sind nur Zeichen seiner Liebe. So wie es die Kinder vorhin gesungen haben. Das letzte, das eine Zeichen, das Gott gibt. Wir müssen immer am Erntedanktag ein wenig aufpassen, dass wir da nicht irgendetwas falsch machen und am Ende nur stehen bleiben und uns über unseren wohlgenährten Bauch streicheln und sagen, schön, dass es uns so gut geht. Und dann die Erschütterung, so wie wir es heute bei vielen Leuten erleben, die Erschütterung, sobald die erste Krise kommt, aufzuschreien und zu sagen, was ist bloß los, wenn mein Lieferant versagt? Mit Gott muss irgendetwas falsch sein, wenn er mich nicht bestens versorgt. So wie jener Mann, der im Alter von 85 Jahren zu mir sagte, ausgerechnet mir muss das passieren. Jetzt war ich in meinem Leben nie krank und jetzt werde ich krank. So ungerecht von Gott. So kann man handeln und es kommt uns beim anderen so närrisch vor, obwohl wir selbst so närrisch reden. Leider können wir heute auch den Regenbogen nicht einmal mehr als Symbol benutzen. Die modern neuheidnische Bewegung des New Age hat sich den Regenbogen just ausgesucht, so wie der Mensch sich guter Dinge bemächtigt und sie dann missbraucht, im Anspruch seiner Macht, um darin den grenzenlosen Optimismus des Menschen wieder aufzurichten, gerade das nicht. Ich kann den Regenbogen heute als Symbol nicht mehr sehen und er ärgert mich schon oft, wenn ich ihn sehe, auch auf christlichen Veröffentlichungen, weil er schon zerstört ist, obwohl draußen noch eine Kassette von mir mit dem Regenbogen verkauft wird, mit den Krankenandachten. So schnell geht das. Den Missbrauch meinen wir nicht, wo Optimismus gemacht wird. Denn das, was da erzählt wird, sagt nicht, die Zukunft sieht rosig aus, sondern diese Wetterwolken, die über die Erde gehen, erinnern an das kommende große Wetterleuchten des jüngsten Tages. Liebe Schwestern und Brüder, diese Welt, auch diese herrliche Natur, ist eine, die ins Feuer muss. Und die Welt muss durchs Feuer hindurch. Das wird heute so weit von uns weggeschoben. Und viele sagen, das interessiert mich nicht. Das ist doch so offenkundig, dass all das keinen Bestand hat. Darum ist die Gabe Gottes nur ein Zeichen, ein Bund. Und er hat dies später ergänzt durch seine Gabe seines Sohnes. Wir werden ihn einmal sehen, wie er kommt in den Wolken des Himmels, am jüngsten Tag, in diesem Wetterleuchten des jüngsten Tages. Da werden aufschreien alle, die in ihn gestochen haben. Ach, wenn wir doch immer wieder in den Wetterwolken unseres Lebens aufblicken und fröhlich und getrost sagen, er kommt. Wir lesen gerade in unseren Dienstagabenden im Bibeltraining die Offenbarung. Und dort kommt zweimal, Offenbarung 4 und in Offenbarung 10, bei der Schilderung des erhöhten Christus, in dieser chiffrierten Sprache, die dort benutzt wird, über ihm leuchtet in der ganzen Farbenfülle der große Regenbogen. Da schließt sich die Bibel vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung. Eine große Brücke. Das ist das große Bundeszeichen Gottes. Nicht das, was man heute so dann herauslöst, sondern in Jesus Christus ist das mir noch einmal zugesprochen. Wenn Gott in seiner Schöpfungskraft solche wunderbaren Dinge schaffen kann wie die Natur, was ist das erst, wenn Sie ihm Raum geben in Ihrem Leben? Der, der einst das große Es werde sprach, der möchte heute in Ihrem Leben, in Ihrem Chaos, das Es werde reden. Es werde Licht in Ihrer Traurigkeit, in Ihrem Verzagtsein. Da, wo sie gezogen sind von Süchten und Mächten, es werde. Gott kann ihr Leben verwandeln und neu machen. Wir freuen uns an diesem Erntedanktag, dass Gott unser Leben rundum erneuern kann. Es darf Licht werden in der Traurigkeit unserer Kranken. Und dann sehen Sie unter diesem Bundeszeichen Gottes, das in Jesus uns noch einmal bestätigt ist, dieses "Fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein." Du darfst leben. Du darfst leben. Und mit welch einer Freude setze ich mich heute Mittag zum Mittagstisch nieder. Es gehört doch mit dazu. Und darf heute Morgen schon beim Frühstück zu meinen Töchtern sagen, dass wir uns haben dürfen. Welch eine Gabe. Die Freude an der Natur, an der Welt, die uns umgibt, kommt doch erst von Christus her. Anders kann ich mich nicht freuen. An dem Rauschen der Blätter im Wald, an den Tieren, an der Weite des Meeres und des Himmels und der Sterne. Weil ich ein Kind Gottes sein darf. Und Sie müssen heute die Frage beantworten, ob Sie Gottes Gaben angenommen haben, ob Sie das Bundeszeichen in Ihrem Leben kennen, ob Sie sein Eigen sind. Amen.